Wer in 2 Jahren Unternehmen kaufen möchte, muss heute drüber nachdenken. Und genau so ist es und genau darauf zahlt eigentlich alles ein, was ich tue.
Also du hast ein Buch geschrieben, Selbstständigkeit durch Unternehmenskauf, die Unternehmensnachfolge aus der Käuferperspektive.
Die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Startups nach 5 Jahren, das kennen ja glaube ich viele, die liegt ja unter 50% oder wenn du dir Quellen anguckst, sogar teilweise unter 25%. Und wenn du die Überlebensnachfolge einer Nachfolge anschaust, dann gibt es Quellen, die zwischen 90% und 98% Überlebenswahrscheinlichkeit sprechen.
Ich habe mich sozusagen bewusst immer gegen Investoren entschieden, weil für mich Unternehmertum eine gewisse Art von Freiheit bedeutet.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich habe eine steile These mitgebracht, auf der du mal rumdenken darfst. Und zwar, wer ein bestehendes Unternehmen übernimmt, entscheidet sich gegen die Möglichkeit, etwas radikal Neues zu schaffen.
Ich würde sagen, diese These ist vielleicht gar nicht so steil, weil ich glaube, sie hat sehr, sehr viel Wahres. Wenn man etwas Neues gründet oder eine neue Organisation irgendwie auf einer grünen Wiese entstehen lässt, dann hat man den großen Vorteil, dass man keine bestehenden kulturellen Elemente und Beziehungen mit übernehmen muss. Und wenn du ein bestehendes Unternehmen übernimmst, dann ist das da. Und das ist auch der Kern des Unternehmens, welches du übernimmst. Und du kannst da nicht wie eine Axt im Wald agieren und einfach sozusagen Beziehungen und kulturelle Identität von heute auf morgen entfernen oder nach Belieben neu hinzufügen. Und von daher würde ich sagen, das ist definitiv der Fall. Weil wenn man das macht, ist das eigentlich das Rezept, wie man auch scheitert. Weil wenn zu große Veränderungen zu einem zu kleinen Zeitraum kommen, dann ist es nicht mehr das Unternehmen, was die Mitarbeitenden kennengelernt hat. Und damit geht auch alte Loyalität verloren. Damit geht auch andere Themen einher. Also von daher würde ich sagen, die These klingt steil, ist aber, glaube ich, sogar mehr oder weniger ein großer oder fast ein Fakt.
Ja, und ich würde ja sagen, dennoch ist damit Innovation ja nicht ausgeschlossen. Nur die Innovation sieht einfach ganz anders aus. Also eine Firma weiterzuentwickeln auf ihrem Pfad, aber ja, radikal Neues schaffen, das ist auf jeden Fall dann nochmal eine ganz andere Disziplin.
Genau. Ich glaube, es ist dann wieder, wenn du eine neue, zum Beispiel ein neues Department aufmachst oder eine neue Idee entwickelst, dann ist das tatsächlich aufbauend auf dem, was du getan hast, vielleicht auch wieder möglich, aber gerade eben der Kern des Unternehmens ist sehr schwierig. Es gilt, glaube ich, aber nicht nur für Akquisitions-Entrepreneurship, sondern das gilt eigentlich auch, wenn du irgendwie im Konzern bist und du hast da irgendwie ein Team von 10 Leuten, dann kannst du nicht von heute auf morgen 10 Leute rausschmeißen und 10 neue reinschmeißen. Das ist völlig utopisch, so funktioniert es nicht, wenn es weiter konstant funktionieren soll.
Zünke, du hast ja 2 Welten kennengelernt. Hol es doch mal kurz ab. Also du bist ursprünglich tatsächlich im konzernartigen, also man kann sagen, im Konzern groß geworden, und hast auch da Führungsaufgaben übernommen. Ich gehe mal davon aus, du hast irgendwie auch eine gewisse Teamleitungsführungsverantwortung gehabt und hast dich dann für das Unternehmertum entschieden. Und jetzt nicht wie ich, also ich bin den Weg des Startup-Gründers gegangen, ich musste immer irgendwie meine neuen Ideen in die Welt bringen. Und du hast von vornherein gesagt, ich übernehme ein Unternehmen.
Ja, ich kann ja vielleicht einfach mal so ein bisschen was erzählen. Also vollkommen richtig, ich habe so ein bisschen meine Sporen im Konzern verdient, Energiewirtschaft, habe da so ein bisschen eigentlich auch alles mitgemacht, was man mitmachen kann, von einer fachlichen Leitung über eine Projektleitung, über eine Teamleitung, Bereichsleitung, letztendlich zu einer Geschäftsführung einer Tochtergesellschaft. Und habe da größere Führungsspannen, kleinere Führungsspannen kennengelernt, teilweise für 70 Leute mitverantwortlich gewesen. Und was ich aber gemerkt hatte, war immer, an jeder Stelle kommt man oder an jeder Stelle des Konzerns an Bereiche, die man nicht verändern kann. Das ist einfach, egal wie viel Fleiß, egal wie schnell man arbeitet, egal wie viel Engagement und Energie man reinsteckt, es gibt Bereiche, die nicht veränderungsfähig sind. Und ich habe mir damals immer erzählt, naja, wenn ich einfach mehr Verantwortung habe, dann löse ich diese Probleme. Aber das ist so eine kleine Lüge, mit der man sich selber dann auch sozusagen weiter in den Konzern reinbringt, weil ich festgestellt habe, es macht keinen Unterschied, ob du Geschäftsführer bist. Auch wenn du Vorstand dieser Gesellschaft gewesen wärst, hättest du manche Sachen einfach nicht verändern können.
Und zum Beispiel, was hättest du nicht verändern können?
die Entscheidungsgeschwindigkeit der Gesellschafter zum Beispiel. Ja. Also ich war in der Energiewirtschaft tätig und ich hatte ein Kraftwerk unter anderem als Geschäftsführer, haben wir neu gebaut. Spannendes Thema, da hast du eine Baustelle und da brauchst du Entscheidungen auf einer Baustelle. Also da wird von heute auf morgen was entschieden. Gleichzeitig gab es Gesellschafter, irgendwie Bürgermeister hier und die sind, keine Ahnung, 2 Wochen im Skiurlaub und können dann nicht entscheiden. Und das ist eine Realität, die wirst du nie zusammenbekommen. Da kannst du so viel Zeit investieren, wie du möchtest, das wird sich nie lösen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, an diese großen Themen, da komme ich nur ran, wenn ich selber Unternehmer werde. Wollte ich sowieso schon immer. Und dann ist das für mich der richtige Weg gewesen, nicht bei Null nochmal zu starten, sondern eben die bestehenden Erfahrungen sinnvoll in bestehende Organisationen einfließen zu lassen.
So, jetzt lass uns da mal ganz kurz rein. Also ich stelle mir den Sönke vor, der sitzt an seinem Schreibtisch als Geschäftsführer von einem Kraftwerk. Ja. Und du sagst, das funktioniert hier gerade so nicht. Und jetzt kommst du auf die Idee, du willst unternehmerisch tätig sein. Wie war dein Gedankensprung der verschiedenen Möglichkeiten?
Ja, ich glaube, so eine Idee, die trifft man natürlich nicht von heute auf morgen. Diese Idee habe ich, glaube ich, schon seit meinem ersten Studium, ich glaube, seit 2013 hatte ich sie das erste Mal von einem Kommilitonen damals geäußert. Und die nimmt man mit und auf der denkt man ja, ähnlich wie vielleicht bei einer Startup-Idee, kannst du ja auch gerne mal sagen, so ein bisschen drauf rum. Also man gründet ja nicht von heute auf morgen, sondern irgendwie ein Prozess bis dahin.
Ja,
vielleicht bei einem so.
Tatsächlich anders.
Ja, okay.
Aber ja.
Okay, hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall, da hatte ich viel Vorlaufzeit, drüber nachzudenken und hatte dann die Möglichkeit, mein etwas Geld zur Seite zu legen aus meiner Management-Tätigkeit im Konzern. Und beides zusammen hat mir dann die Möglichkeit gegeben, einfach mal loszulaufen und zu suchen, wie es vielleicht auch viele jetzt machen. Und so kam eins zum anderen. Und wenn man dann so einen Weg geht, weiß man ja auch noch nicht ganz genau, was am Ende ist. Und manchmal kommt da vielleicht auch gar keine Akquisition raus, weil dann irgendwas scheitert oder nicht klappt. Aber ich glaube, bis dahin ist das einfach die Verfolgung einer Idee gewesen, die ich schon lange mit begleitet habe.
Und also es gibt ja auch die Möglichkeit, es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass du tatsächlich ein neues Unternehmen gründest, aber du hast sozusagen die Idee der Unternehmensnachfolge oder du kaufst dich in ein bestehendes Unternehmen ein oder übernimmst deins. Das war von vornherein klar.
Also ich habe so ein bisschen hybrid gelöst. Also ich müsste denn jetzt einmal so ein bisschen in die Details rein. Ich habe nämlich das erste Unternehmen gekauft und bin parallel noch im Konzern weiter beschäftigt gewesen.
Okay.
Ich habe mir dann, weil sich die Situation so ergeben hat, einen externen Geschäftsführer gesucht, der für mich die sozusagen Arbeit in dem Unternehmen übernimmt, während ich weiterhin im Konzern tätig sein konnte. Mittlerweile bin ich auch komplett raus. Aber das war so der Einstieg in diese Thematik. Ich bin ein sehr risikobewusster Mensch. Und es war immer natürlich auch der Gedanke, okay, klappt das nicht, dann habe ich immerhin noch meinen Job im Konzern, was ja auch was gewesen wäre. Und als ich gesehen habe, es hat gut geklappt, habe ich gesehen, okay, jetzt kann ich auch guten Gewissens die Konzernschiene sein lassen und mich komplett diesem Thema widmen.
Ja. Also du bist losgezogen. Wie war dein Weg, dass du dich quasi auf die Suche gemacht hast nach diesem Unternehmen?
Los ging das, dass man sich mal so ein bisschen Informationsmaterial besorgt hat. Also Stichwort Search Funds ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt gerade im aller Munde ist. Sich so ein bisschen in diese Logik reinzudenken. Wie funktioniert das eigentlich? Wie komme ich mit Unternehmen ins Gespräch? Wie viele auch, bin ich dann damals losgezogen und habe mal die Unternehmensnachfolgeplattformen da abgeklappert. NextChange, DUB. Das sind ja so die bekannten Platzhirsche. Und dann fängt man einfach mal an, mit den Unternehmen irgendwie in Kontakt zu kommen. Einfach mal eine Interessensbekundung hinzuschicken. Hey, ich bin der Sönke, ich habe vielleicht ein Interesse, dein Unternehmen zu kaufen. Und so lernt man dann mal so ein bisschen die ganzen Spielregeln kennen. Was Vertraulichkeit angeht, was den Austausch von Informationen angeht, von Verkaufsberatern, die eingebunden sind oder nicht eingebunden sind, was das für Vorteile und für Nachteile hat. Und es ist, wie eigentlich viele Arten von Unternehmertum, etwas, was man währenddessen sehr stark lernt, weil da steht nirgendwo aufgeschrieben, wie es funktioniert, sondern es ist, du machst es zweimal falsch und beim dritten Mal weißt du es.
Hast du versucht, dich irgendwie da reinzulesen? Also wenn du sagst, ist es ja niemals nirgendwo aufgeschrieben, hast du versucht, irgendwie das irgendwo dir Wissen anzueignen?
Ja, Das habe ich. Es gibt natürlich ein paar Bücher, die in die Richtung gehen. Du kannst von Cody Sanchez, kann man sich so ein paar schöne Sachen angucken. Es gibt von Walker Deibel, Buy Then Build. Und da gibt es noch so ein paar andere, ein HBR Guide to Entrepreneurship to Acquisition. Das sind so ein paar Standardwerke, die kann man sich anschauen. Und da lernt man auch eine Menge. Die sind aber auch viel auf den amerikanischen Markt gemünzt. Und in Deutschland ist es durchaus nochmal anders als in Amerika.
Jetzt bist du über dein erstes Target gestoßen. Hol uns da mal ab, nimm uns mal mit in die Geschichte, was da passiert ist.
Also wenn man sucht, dann schaut man ja erstmal für sich oder setzt sich zwangsläufig miteinander auseinander, welche Kriterien passen eigentlich zu mir. In welcher Region suche ich? Ne, welche Größe soll das Unternehmen haben? Vielleicht in welcher Branche ist das tätig?
Was waren deine Parameter?
Ja, also für mich war relativ klar, es muss erschwinglich sein. Ich hatte mir ein bisschen Ersparnisse zur Seite legen können und die haben eigentlich die Größe definiert. Also wenn du, keine Ahnung, jetzt einen kleinen sechsstelligen Betrag irgendwie ansparen konntest, dann kannst du sagen, 15% davon sind ungefähr oder sollte ein Eigenkapital sein und dann kannst du dir die Größe des Unternehmens ausdenken, die du sozusagen ohne externe Mittel finanzieren kannst. Dann, meine Familie hatte früher einen Baustoffhandel, der hat die Familienhand verlassen, nicht unbedingt freiwillig, um das vielleicht mal so zu sagen. Und ich habe aber das Glück, dass ich da noch auf ein großes Netzwerk zugreifen kann. Von daher wusste ich, dass ich gerne ein Unternehmen haben möchte, das zumindest mit Handel zu tun hat. Weil ich, glaube ich, sozusagen meine eigenen Vorteile, mein eigenes Netzwerk gut nutzen konnte. Und dann habe ich ein Unternehmen gefunden, was einen Produktionsanteil hat, der größere Anteil ist, aber eben auch einen Handelsanteil. Aber das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das schaue ich mir dann doch genauer an, weil es erstens einmal von der Größe passt. Zweitens, dass es eben diesen Branchenbezug hatte. Und drittens auch regional innerhalb von einem 2-Stunden-Radius von meinem Wohnort entfernt war, weil ich gesagt habe, sonst kann ich es langfristig nicht führen, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist.
Okay, und das hast du sozusagen online gefunden. Da hat dem, also der Inhaber hat inseriert, du bist in Kontakt getreten und der hatte sozusagen konkret, also das, der hatte Interesse in Rente zu gehen. Was war die Übernahmedynamik, die du da vorgefunden hast?
Es war eine Inhaberin. Diese Inhaberin hatte eine Verkaufsberatung eingeschaltet. Das ist Covendit. Die findet man auch viel auf dem Markt. Die haben auch einen super Job gemacht. Das darf man da auch nochmal sagen. Und die hatten damals dieses Inserat für die Verkäuferin eingestellt. Und dann habe ich damals ein indikatives Angebot hingeschickt und habe gesagt, ne, ich habe ein paar Unterlagen bekommen. Dann sollst du sagen, okay, in welche Größenordnung geht das hier? Passt das oder passt das nicht? Dann passte das nicht. Ich habe recht schnell eine Absage bekommen. Habe dann mein Angebot nochmal nachgebessert. Hab dann wieder eine Absage bekommen und hab mein Angebot ein zweites Mal nachgebessert. Und erst dann haben wir miteinander gesprochen, wie das dann manchmal so ist. Weil einem ja auch das Gefühl dafür fehlt, was ist ein vernünftiger Unternehmenswert, wenn man das erste Mal macht. Und viele schießen dann, glaube ich, entweder unten oder oben einfach weit vorbei.
Okay. Bei der Absage würde ich sagen, du hast sozusagen, dein erstes Angebot war zu niedrig.
Wirklich. Okay. Genau. Ja, und jetzt auch im Nachhinein verstehe ich auch warum, aber naja, du versuchst ja selber irgendwie erstmal einen Risikowert dran zu packen und läufst erstmal los und als Zweifel, als Käufer, du hast nicht so viele Informationen wie der Verkäufer, da sagst du, ja, okay, packe ich lieber einen großen Risikoabschlag drauf, weil ich will ja auch nicht überzahlen.
Ja, okay. Also du hast Daten bekommen, du konntest dir das Unternehmen angucken, du hast deine Excel-Tabelle begonnen zu füttern und hast dir errechnet, was wärst du bereit zu zahlen? Was da darfst du die Summe teilen, die du nicht, vielleicht nicht, die du gezahlt hast, aber mit der du in den Ring gestartet bist?
Oh, das müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube aber ungefähr, das waren wie 700 oder 800.000 Euro das erste, was ich sozusagen damals in den Raum gestellt habe. Also jetzt auch keine weltbewegende Summe, aber wie gesagt, ich habe auch deutlich unter durchgeschossen, sag ich mal.
Okay, ja. Okay, also das heißt, irgendwann war das indikative Angebot in einem Rahmen, wo sozusagen ein Gesprächsangebot oder sozusagen ein Gespräch erstmal zustande gekommen ist. So, was hast du vorgefunden?
Das ist eine total spannende Angelegenheit gewesen. Ich habe das damals so gemacht, ich habe einen Vertrauten von mir mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht alleine zu diesen Gesprächen führen. Und ich habe etwas angetroffen, was wirklich auch spannend ist, weil unten war das Wohnhaus der Inhaberin und oben war das Unternehmen. Und das war sehr fluide, was jetzt was und was ist. Also man konnte sehen, dass das Unternehmen als solches gut funktioniert. Das heißt, das war ein kleines Anwesen, kann man vielleicht sagen. Es war alles schön gestaltet, aber es war eben auch sehr viel Verknüpfung.
Ja. Lass noch mal ganz kurz, weil das ist ja inzwischen dein Unternehmen, du kannst ja darüber sprechen. Ihr macht, sag noch mal, ihr macht Industriebeschilderung.
Genau, Industriebeschilderung, Kennzeichnung, also eloxierte Aluminiumschilder, Etiketten, Labels, genau.
Okay, das heißt also in irgendwelchen Industrieanlagen, wo ich stelle es mir jetzt gerade vor, wie das Notausgangsschild oder das Schild, was weiß ich, belastbar bis 5000 Tonnen. Das sind so Schilder, die ihr herstellt und mit denen du sozusagen jetzt handelst.
Und du hast in diesem Industriekennzeichnung und Beschilderungsmarkt vielleicht, also um das ein bisschen deutlicher zu machen, du hast eine sehr große Produktpalette. Und wenn du etwas selber nur herstellst, dann kannst du eigentlich immer nur dieses Produkt anbieten, weil du es ja selber herstellst. Gleichzeitig sind die Anwendungsfälle aber super vielfältig. Also von außen bis innen, von Anzahl der Solar-, also Sonneneinstrahlen, die auf das jeweilige Schild treffen, bis hin zu, wie es befestigt werden muss. Wenn es auf einer Kläranlage ist, funktioniert es anders, als wenn du es wieder auf dem Kraftwerk hast. Und naja, es gibt tausend Bereiche. Dementsprechend musst du ein sehr großes Portfolio abdecken. Und da kommt dieses Handelsgeschäft dann mit in.
Ja, okay. Mhm. Okay, also du kommst in sozusagen dieses Unternehmen rein, das also das heißt, das Haus, also im ersten Stockwerk, was wurde denn da gemacht? Wurde da
das war im Wesentlichen der Bürostandort. Also es waren kleinere Produktionssachen dort, aber nicht der große Teil. Also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Aber du musst dir auch vorstellen, in dem Haus waren auch im unteren Teil, ich glaube, 7 Pferde und 17 Hunde, weil die Inhaberin einfach sehr tierlieb war. Das heißt, da war richtig was los. Also oben wurde gearbeitet, unten haben die Tiere gebildet. Gleichzeitig war es ein großes Anwesen, also Eindrücke, die man erstmal gesammelt hat. Okay. Und das war auch deshalb noch speziell, weil die Inhaberin selber auch, also sie hat verkauft aus Altersgründen, aber auch, weil ihr das Unternehmen über den Kopf gewachsen ist. Und man hat das gemerkt, jetzt ist natürlich, wie viel kann ich davon preisgeben, aber ich glaube, das kann ich schon sagen. Sie hat zum Beispiel als Satz mal fallen lassen, wenn ich unten liege und schlafe, dann höre ich oben die Computer weiter rattern nachts. Und das fand ich irgendwie dann doch bemerkenswert, weil es mir gezeigt hat, okay, das ist ja nicht nur eine Altersthematik, sondern das ist auch eine Gesundheitsthematik. Weil diese Trennung, die nicht mehr da war zwischen privat und beruflich, eben auch sehr aufs Gemüt geschlagen hat.
Okay. Wie seid ihr zueinander gekommen?
Man lernt sich dann erstmal einfach kennen. Darum geht's, glaube ich, im ersten Gespräch. Man hat zwar ein paar Fragen dabei, aber letztendlich prüfst du, passt es menschlich? Also kommt man zueinander, wird man irgendwie, wenn Probleme auftauchen, Lösungen finden können? Ich habe dann sehr früh auch schon gleich die Mitarbeitenden mit kennengelernt, weil das einfach nicht anders möglich war, weil oben auch das sozusagen die, ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt irgendwie 8 Leute, die da mit rumgewurschtelt sind, dass man dann einfach im Betrieb drin war und dann hat sie da auch kein großes Geheimnis draus gemacht. Also diese Verkaufsabsicht wurde auch schon im Betrieb sozusagen offen getan. Und dementsprechend wurde man natürlich zum einen auch ein bisschen kritisch beäugt, ne? Also man guckt ja auch selber und schaut und du kriegst ja auch schnell einen Eindruck von den Strukturen. Ne? Also wie sind die Schreibtische angeordnet? Wer hat vielleicht eine recht exponierte Stellung, weil er ein Einzelbüro hat oder kein Einzelbüro? Wie sind die Unterlagen aufgebaut? Wie sind die Sanitärräume eingerichtet? All das verrät dir ja schon was und es spiegelt irgendwie auch des Unternehmens und der Unternehmenskultur. Von daher hast du einfach gerade sehr, sehr viele Eindrücke gehabt und da ging es insbesondere ums Kennenlernen.
Inzwischen, jetzt hast du sozusagen das Unternehmen übernommen. Ihr seid wahrscheinlich nicht mehr an dem gleichen Standort, sondern ihr seid irgendwie umgezogen. Das heißt, du hast nochmal nach einem neuen Standort gesucht.
Ja, nein. Also wir haben am Anfang selber gesucht. Die Verkäuferin hat sich aber dann entschieden, mit Unterstützung des M&A-Beraters quasi in Vorbereitung der Transaktion selber diesen Umzug schon vorzunehmen. Das heißt, sie hat eine Räumlichkeit im, ich sag mal, benachbarten Ort gefunden und hat diese Räumlichkeit schon gemietet oder angefangen umzuziehen, um eben jetzt, also ob es mit der Transaktion klappt oder nicht, eben diese Entlastung, die sie dringend brauchte, zu erreichen.
Aufgrund der Mitarbeiter war für dich ja klar, dass du das Handelsgeschäft ja jetzt irgendwie nicht aus dem Ort komplett abziehst, sondern aufgrund der Mitarbeiter eben da vor Ort bleibst und sozusagen den Standort hältst.
Ja, das war für mich für immer klar und würde ich auch bei jeder Übernahme machen. Langfristig kann man darüber nachdenken. Also ich habe ja mittlerweile 3 Unternehmen übernommen, den Standort auch zu verlegen, aber nicht in den ersten 3 Jahren.
Genau, erzähl mal, das heißt, du hast das eine übernommen, inzwischen sind noch zwei weitere dazu gekommen. Was sind die anderen beiden, die du übernommen hast?
Unternehmen 2 macht noch mehr Schilder, sage ich jetzt immer. Also ich werde oder entwickle mich zum Schildermogul, so ganz grob der Gedanke. Nee, das ist tatsächlich ein ganz lustiger Zusammenhang damals auch gewesen. Das zweite Unternehmen hatte Interesse, das Unternehmen Nummer 1 zu kaufen, also der Inhaber des zweiten Unternehmens. Und von dieser Information habe ich irgendwann sozusagen, oder die ist zu mir durchgedrungen. Und dann habe ich mich da einfach mal vorgestellt, weil es ja immer spannend ist, auch die Leute kennenzulernen. Und dann war ich 6 Monate später nochmal da. Und dann war ich 6 Monate später nochmal da. Und habe eben auch vorgestellt, was wir bei Unternehmen 1 machen, wie sich das verändert. Und habe Klinken geputzt. Und habe immer gesagt, naja, wenn ihr irgendwann mal so weit seid, dass vielleicht eine Nachfolge ansteht oder so, dann sprecht mich doch an. Und dann wurde ich auch angesprochen. Und dann habe ich das zweite Unternehmen auch gekauft. So, also Marktbegleiter von uns, kann man ruhig so sagen, klassische horizontale Integration. Das heißt, wir haben aus beiden Unternehmen, die glücklicherweise auch nah beieinander wurden, machen wir Stück für Stück vielleicht auch nochmal ein Unternehmen. Gerade sind die an selben Standort gezogen zum Beispiel, gerade sitzen die Mitarbeitenden im selben Büro. So, also insofern ist dann der logische nächste Schritt, dass beide Unternehmen vielleicht irgendwann mal so einen kleinen Tech da drunter bekommen und nochmal ein Jahr später heißen die dann vielleicht auch gleich und es gibt nur noch ein Unternehmen.
Ja, okay. Okay, sehr spannend. Das dritte Unternehmen, was war aus dem geworden?
Ja, das ist tatsächlich ja noch ongoing. Das haben wir tatsächlich im Dezember letzten Jahr erst gekauft. Das heißt, wir sind gerade mitten in der doch sehr wilden Einarbeitungsphase. Und bei so einer Nachfolge, du hast eigentlich immer irgendwas. Über die Silvestertage hatten wir zum Beispiel einen kleinen Wasserschaden in den Lagerhallen, um den wir uns dann kümmern müsste, was man auch sehr gerne hat. Zum Glück nicht mein Bier, weil die angemietet sind. Dennoch nervig, einfach als Unternehmer brauchst du das nicht. Dann hatten wir zum Beispiel gerade, du hast gefragt, was die machen. Also die machen eigentlich nicht nur Schilder, sondern die machen auch, ich sag mal, Industriebedarfe im weitesten Sinne. Das heißt, hier gehen wir das erste Mal weiter weg von dem Thema Schilder, mehr hin zu dem Thema C-Teil. Also alles, was Industrieunternehmen brauchen können, was quasi aber für die einfach, ich sag mal, unbedeutend klein ist und niemanden haben, der sich professionell damit auseinandersetzen kann.
Was könnte das sein? Also was ist das?
Gase. Ja. Öle, Fette, Verbrauchsmaterialien zum Beispiel. Und das Unternehmen C oder 3 ist tatsächlich einfach ein reines Handelsunternehmen. Das ist auch das erste Mal, dass wir rein in den Handel unterwegs sind, aber das hat auch seine Vorteile.
Okay. Wie bist du zu dem gekommen? Also du bist einfach weiter auf Recherche, weiter Klinken putzen. Wo soll es denn hingehen? Wie viele Unternehmen sollen es verfernen?
Ich habe da keine konkrete Ambition oder kein Ziel. Wenn es passt, dann kaufe ich sehr gerne dazu. Ich achte darauf, dass ich Vorteile aus dem gemeinsamen Betrieb sozusagen heben kann. Also zum Beispiel haben wir jetzt einen Geschäftsführer für alle 3 Unternehmen, anstatt 3 Geschäftsführer für 3 Unternehmen. Wir haben einen Standort für Unternehmen 1 und 2, anstatt 2 Standorte. Das sind halt die Vorteile, auf die ich schaue. Und dann kann das theoretisch, wenn das passt und es 3 Schilderunternehmen sind, die kaufe ich 3 Unternehmen dazu. Wenn es nicht passt, ja, dann bleibt es bei den 3 Unternehmen. Das heißt, ich setze mich da nicht selber mit irgendwelchen Zielen unter Druck, sondern so, wie es passt.
Was würdest du sagen, ist im Moment aus deiner Sicht, wenn wir jetzt sozusagen so ein bisschen rausgehen aus dieser, aus deiner ganz persönlichen Geschichte, weil das, was du ja gemacht hast, hast du mal eine weitere GmbH gegründet, also in dem Fall bist du da wiederum Gründer, Convex Unternehmensnachfolge, habe ich gerade richtig gesagt. Das heißt, du bist sozusagen jetzt nochmal in so einen Beratungskontext gegangen, hast gesagt, du begleitest eigentlich andere Leute dabei, in diesem Weg zum Unternehmer. Was machst du da genau?
Ich habe das auch schon ein bisschen vor der Convex gemacht, aber immer über meine eigene Holding. Also ich arbeite mit einer Holdingstruktur und das, was wir eben gesprochen haben, ist jetzt mittlerweile auch schon 5 Jahre der Fall oder 6, glaube ich fast. Und die Zeit, die rennt ja immer schnell. Ursprünglich habe ich das immer über die Holding einfach abgebildet. Also man wird eben oft angesprochen, weil das Thema Nachfolge für viele auch interessant ist. Und daraus kamen dann zum Beispiel erste Beratungsaufträge, irgendwann erste Vermittlungsaufträge. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das Geschäft doch jetzt hier mal aus der Holding raus, weil es einfach, ich sag mal, Haftungsgesichtspunkte und auch zu groß wurde. Und habe das nochmal als separate Gesellschaft ausgegründet. Insofern war es jetzt vielleicht auch da nicht die klassische Gründung, weil es einfach direkt gewachsen ist und ich irgendwann gesagt habe, okay, ich brauche eine separate Gesellschaft dafür. Aber was wir da machen, ist im Wesentlichen mittlerweile Target Identification. Das heißt, ich habe ganz gut raus, wie ich auf Unternehmen stoße, die vielleicht sich für eine Nachfolge eignen. Also, weil sie selber eben verkaufen wollen und weil sie wirtschaftlich sind, beziehungsweise die anderen Rahmenbedingungen passen. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich für mich selber suche, da sind auch viele Unternehmen dabei, die einfach nicht passen zu dem, was ich durchmache, wird trotzdem ein gutes Unternehmen sein können, dann monetarisiere ich das doch gleich mit. Und da ist so ein bisschen dann der Fokus der Convex entstanden.
Okay, du hast also du hast ein Buch geschrieben, weil du wahrscheinlich darauf aufmerksam machen möchtest, und das kannst du nochmal vielleicht so ein bisschen, was dein Purpose eigentlich jetzt auch so ein bisschen das Thema Unternehmensnachfolge und auch mit dem Buch, was steckt für dich dahinter? Hast du den Eindruck, dass du da irgendwie ein höheres Ziel für dich verfolgst?
Ich glaube, Auslöser ist auch so ein bisschen, ich hätte gerne auch das Familienunternehmen weitergeführt, was damals da war. Das war mir nicht vergönnt, so ist das. Aber ja, ich glaube, das ist sogar meine größte Motivation. Diese Unternehmensnachfolge ist einfach eine Möglichkeit, Unternehmer zu werden, die überhaupt nicht die Bedeutung findet, die ihrer Relevanz entspricht. Und wenn das der Fall ist, dann sind das immer Materialien, die sich auch irgendwie an Private Equity Unternehmen, an Finanzspezialisten und so weiter für große Unternehmen richten. Der absolute Großteil der Unternehmen, 98%, sind aber kleine und mittelständische Unternehmen. Und dieser ganze Markt ist eigentlich so gut wie wenig bedient. Und wenn er bedient ist, dann immer nur auf der Verkaufsseite, weil die Unternehmer, die haben Geld, die kann man sozusagen gut begleiten, da kann man auch einen Euro verdienen. Aber die Käufer, die sind bisher wenig oder finden wenig Beachtung. Und dann habe ich gedacht, ey, ich habe das doch irgendwie selber schon gemacht. Ich kann das glaubwürdig erzählen, dass ich weiß, wie es funktioniert. Und das ist so ein bisschen alles irgendwie zusammengekommen. Und mittlerweile hat sich das richtig zu meinem Herzensthema entwickelt.
Spannend. Ist das richtig, du promovierst zu dem Thema noch?
Genau, richtig, ja. Das bietet sich dann ja an, ne? Wenn man das einmal praktisch macht, dann kann man sich das auch theoretisch, glaube ich, sehr gut anschauen. Ja. Klingt natürlich viel, aber es ist immer das Thema Unternehmensnachfolge im Mittelpunkt. Ne? Das ist, glaube ich, der gemeinsame Kern. Das werde ich hoffentlich dieses Jahr zu Ende bringen. Und da beschäftige ich mich dann zum Beispiel, finde ich ganz spannend, gerade mit einer Frage, wie sich die unternehmerischen Fähigkeiten von Unternehmern, die Unternehmen akquirieren, von denjenigen, die gründen, unterscheiden. Oder ob es da überhaupt Unterscheidung gibt.
Ja. Okay, was sind da deine ersten Erkenntnisse? Darfst du da was teilen?
Ist gerade noch in der Veröffentlichung, aber klar, kann ich schon teilen. Ich arbeite da mit so einem Framework, ne? Und die sagen letztendlich, dass dieses Thema Opportunity Recognition, also dieses Erkennen von Gelegenheiten, bei demjenigen, der ein Unternehmen gründet, viel stärker ausgeprägt ist als bei demjenigen, der ein Unternehmen übernimmt. Der hat dafür deutlich höhere Fähigkeiten in so viel Sachen wie Finanzwissen, Rechtswissen, also in so richtigen, ich sag mal, Wissen- und Kompetenzbereichen, die vielleicht für den Gründer selber zu der Phase, die sie gar nicht so relevant sind. Und das ist ganz interessant, in welche Richtung das geht, weil das scheint es Qualifikations- oder Kompetenzunterschiede zu geben.
Ja. Resoniert gerade total, ne, das merke ich aus meiner Startup-Karriere der letzten 15 Jahre. Bei mir ploppen die ganze Zeit immer, also egal was ich sehe, ploppen die ganze Zeit so Opportunities auf. Und das ist manchmal aber tatsächlich auch ein Hinkefuß für mich, weil ich sozusagen parallel dann mir es schwerer fällt, sozusagen an Dingen irgendwie längerfristig dran zu bleiben. Also da sind sozusagen Themen, die auch manchmal irgendwie ein bisschen konträr laufen.
Ich glaube, das passt auch ganz gut, ne? Also bei dem, was du gerade sagst, das Chancen- oder Risikenverhältnis ist ja auch ein ganz anderes. Also wenn ich ein Unternehmen gründe, habe ich ein viel größeres Risiko, dass es nicht klappt, aber eben auch eine viel größere Chance, dass, wenn es klappt, das Unternehmen auch wirklich sehr, sehr groß wird. Wohingegen, wenn du irgendwie ein 10-Mann-Unternehmen oder 10-Frau-Unternehmen kaufst, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass du das in 5 Jahren auf 1000 Mitarbeitende skaliert hast. Ich will das nicht ausschließen, aber das Chancen-Risiko-Verhältnis ist ein anderes.
Ich glaube sozusagen auch sozusagen die Grundhaltung, wenn du sozusagen, genau, wenn du mit einem Startup gründest, du holst dir extra Funding von Investoren, dann sind natürlich sozusagen, ist der Erwartungshorizont auch einfach ein ganz anderer. In deinem Fall bist du ja sozusagen wirklich Schritt für Schritt mit der Pinzette vorgegangen, hast sozusagen im Rahmen deiner Möglichkeiten gekauft und dann sozusagen immer wieder dazu gekauft und dementsprechend ist natürlich sozusagen also ich würde davon ausgehen, dass du jetzt durchaus Zugriff auf große Kapital, ich gehe mal davon aus, dass du bei Banken vielleicht dann ganz gut gesehen wirst, also irgendwie nochmal eine größere Akquisition wird wahrscheinlich möglich sein, aber auch das hat ja quasi irgendwie seine Begrenzung, es sei denn, man geht wieder über dieses Search-Fund-Modell und sucht sich sozusagen einfach einen größeren Investorenkreis, dann ist aber sozusagen natürlich die unternehmerische Freiheit im gewissen Rahmen begrenzt und man spielt sozusagen in dem etwas größeren Spiel mit. War das für dich auch eine Option, dass du sagst, ah, ich hole mir Investoren rein?
Auf jeden Fall. Und ich finde das eine super aktuelle Diskussion. Also mache ich es vielleicht lieber über einen Search Fund oder mache ich es irgendwie auch selber? Vielleicht über die Ersparnisse, die ich gesammelt habe. Ich habe damals viel drüber nachgedacht, ob ich das auch über einen Search Fund mache. Aber der entscheidende Punkt war, ich habe mich ja im Konzern, also es war ein toller Arbeitgeber und es war eine schöne Zeit da, aber der Kern, der mich sozusagen an die Grenze dessen gebracht hat, war immer diese Möglichkeit der Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, möchte ich das im Search Fund eigentlich selber wieder? Weil wenn es im Search Fund gut läuft, dann habe ich vielleicht irgendwie 30% der Anteile. Gleichzeitig habe ich aber einen großen Investorenkreis, den ich sozusagen, der mir hoffentlich Freiheiten gibt, aber dem ich regelmäßig Bericht erstatten muss, bei dem ich eigentlich wieder in der gleichen Rolle bin, in der ich nämlich auch im Konzern war. Und das war für mich der große Punkt, wo ich gesagt habe, nee, die unternehmerische Freiheit bekomme ich, wenn ich selber dafür verantwortlich bin. Dafür greife ich kleiner ins Regal, auch jetzt meine drei Unternehmen, ne, da will ich mich jetzt nicht über das stellen, was ich bin. Das sind klein- und mittelständische Unternehmen. Ich glaube, ich brauche mich auch nicht verstecken. Aber wenn jemand ein Search Fund Unternehmen kauft, was irgendwie 2-3 Millionen Euro EBIT hat, in dem Bereich bin ich noch nicht unterwegs. Vielleicht bin ich da irgendwann mal, aber dafür gehören mir dann eben auch 100% der Unternehmen, an denen ich.
Darfst du teilen, wie viel, magst du teilen, wie viel Umsatz macht ihr sozusagen in der Gruppe?
Oh ja, ich rechne das mal eben zusammen. Ich muss mal die Sachen rausrechnen, die untereinander sind. Sagen wir mal 5 Millionen ungefähr. Also das ist so die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Ich finde es eine Größenordnung, die gesund ist. Und jetzt kannst du natürlich sagen, EBIT-Marge irgendwie war zwischen 10% und 20%. Und dann weißt du in dem Bereich, in dem wir uns genau. unterwegs sind.
Ja, genau. Und also das finde ich sozusagen, und das Buch von Cody Sanchez ist ja eigentlich sozusagen so schön geschrieben, weil sie ja sehr gut darauf aufmerksam macht, eben wie du sagst, diese 98% der Unternehmen, die da eigentlich da draußen sind, in der Main Street, also nicht irgendwo an der Börse gehandelt, nicht von Investoren eigentlich interessant sind, also weil sie viel zu klein sind, aber die uns ja quasi eigentlich eine ganz, ganz große Möglichkeit an Freiheit mitgeben, uns Unternehmern. Würdest du sagen, dass, also du bist aus der Entscheidung, also du willst mehr Freiheit für dich gewinnen, bist du sozusagen aus dem Konzern und in diese Karriere rein. Wie würdest du das heute bewerten? Ist das so eingetreten oder was hat sich nicht bewahrheitet?
Also in Sachen unternehmerischer Freiheit ist das definitiv eingetreten. Also ich plane meinen Tag komplett selber, muss keinem gegenüber Rechenschaft ablegen. Also da würde ich sagen, das ist sogar genauso eingetreten, wie ich mir das gewünscht habe. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die ich vielleicht so nicht gesehen habe. Allen voran, wenn du irgendwie im Konzern bist, egal auf welcher Hierarchieebene, du hast Kollegen im eigentlichen Sinne. Das heißt, du hast Leute, die du wiederkehrend sprichst, die irgendwie auf deiner Hierarchieebene sind, also Geschäftsführer anderer Tochtergesellschaften, Bereichsleiter, keine Ahnung. Die hast du nicht, wenn du unternehmerisch aktiv bist. Und du siehst zwar Leute wiederkehrend, irgendwie auch deine Mitarbeitenden und so weiter, aber das ist immer ein anderes Verhältnis. Und da muss ich sagen, das habe ich eingangs so ein bisschen unterschätzt. Mittlerweile habe ich mich damit auch angefreundet. Aber dieses Fehlen von Kollegen, dieser Fehlen von Austausch auf Augenhöhe, das ist ein Thema, was ich im kleinen Unternehmertum so vielleicht nicht gesehen habe. Und naja, aber so ist es eben.
Ja. Da kann ich sozusagen, ich weiß nicht, kennst du die Entrepreneurs Organization? EO?
Nee.
Okay, also da kann ich, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für, unbezahlte Werbung, vielleicht kurzer Disclaimer. EO ist eine weltweite Organisation aus Unternehmern. Du bist dort erlaubt, wenn du sozusagen ein Unternehmen leitest, also sozusagen signifikante Anteile hältst, was mindestens 1 Million Euro Umsatz macht. So, warum ist das so strikt? Weil Unternehmer ab der Größenordnung 1 Million sozusagen eigentlich ein funktionierendes Geschäftsmodell meistens haben. Da sind Mitarbeiter, da sind irgendwie Investoren, da sind andere Co-Founder vielleicht mit drin. Aber wir Unternehmer in der Größenordnung, wir haben andere Probleme und wir haben meistens keinen, mit dem wir darüber sprechen können. Also wir haben nicht jemanden und noch nicht mal der Partner zu Hause, weil der ist natürlich sozusagen wohlwollend uns gegenüber meistens, aber er kann vielleicht nicht nachvollziehen, warum wir abends auf dem Sofa sitzen und nicht einfach irgendwie die TV-Serie entspannt mitgucken können, weil wir gerade drüber nachdenken, wie bezahle ich denn die Löhne irgendwie am Ende des nächsten Monats? Und dafür gibt es quasi das IO-Netzwerk. In Deutschland gibt es, ich bin der Meinung, 4 oder 5 Chapter, also auch, ich weiß nicht, Hamburg oder Hamburg wäre wahrscheinlich relativ nah für dich. Und die Chapter sind so organisiert, dass sie sich einmal im Monat treffen, untereinander austauschen, komplette Confidentiality, also Vertraulichkeit unter den Unternehmern, so dass man quasi ein Level an Vertraulichkeit bekommt, dass man wirklich sagt, okay, ich kann hier halt auch wirklich den richtigen, den Scheißtrick teilen, damit ich irgendwie so Werbeblock zu Ende.
Hast du auch Teil davon?
Ja, ich bin auch bei IO. Ich bin in der Zeit lang durch den Accelerator gegangen. Es gibt sozusagen die Möglichkeit, irgendwie, wenn du über 250.000 bist, da bin ich damals mit meinem Startup durchgegangen. Inzwischen bin ich Accelerator Coach, also ich sozusagen habe eine Gruppe an Leuten, die ich durch den Accelerator eben durchschleuse. Und der Spirit, also man muss sagen, das ist schon sehr, sehr besonders. Kann ich jedem empfehlen, also jedem Unternehmer.
Ich habe natürlich auch ein, zwei Unternehmen irgendwie, Unternehmer, mit denen man sich mal austauscht. Aber auch da finde ich, du hast nicht diese Regelmäßigkeit da. Das ist so der, also dieser Austausch ist sehr wichtig, ne? Das möchte ich auch betonen. Aber was du vorher hast, ist, du gehst irgendwie ins Büro und da sitzt dein Kollege und manchmal verschwimmen ja auch die Grenzen zwischen Kollege und Freundschaft, wenn man einfach sich lange genug kennt und so. Hast du als Unternehmer halt einfach weniger, wenn du jetzt nicht gerade einen Mitgründer irgendwie in der Form hast, ne?
Genau. Und der Kollege ist ja meistens nicht in der Lage, nachzuvollziehen, was hast du für unternehmerische Tätigkeiten. Der ist irgendwie am Ende des Tages dem Finanzamt gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. Er muss keine Löhne zahlen. Das heißt, du kannst mit ihm über strategische Themen sprechen, aber die letzte Instanz bist am Ende des Tages ja dann immer noch du.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das bringt einem ja, wie du selber wahrscheinlich auch weißt, als Gründer einfach auch mal eine schlaflose Nacht. Das gehört dazu und ich glaube, das ist auch der Kern irgendwie auch von Unternehmertum. Du gehst Risiken ein und dafür wirst du ja auch vergütet.
Ja. Wenn du jetzt so ein bisschen auf das Thema Unternehmensnachfolge, wenn wir so ein bisschen in so eine Metaebene gehen, Unternehmensnachfolge in Deutschland, wo glaubst du, ist da gerade der Engpass? Also gibt es genug Unternehmen oder nicht genug? Gibt es zu wenig Nachfolger? Ist das Wissen? Ist das Finanzierung? Was würdest du sagen, ist eigentlich gerade der Engpass, dass wir gerade diese Verschiebung haben?
Da hilft mir jetzt sehr, dass ich eben, wie gesagt, mich auch in Promotionen damit sehr auseinandersetze. Und ich glaube, die kurze Antwort ist, es fehlen keine Nachfolger, es fehlen qualifizierte Nachfolger, was ein großer Unterschied ist. Weil wenn du das statistisch anschaust, irgendwie so ein DUB oder so ein Nextchange-Inserat, da kommt auf ein Inserat irgendwie im Schnitt mehr als 10 Anfragen. Das heißt, eigentlich kannst du sagen, boah, für jedes Unternehmen da sind 10 Leute, die sich das angucken. Gleichzeitig ist es aber so, dass ganz, ganz wenige davon kaufen. Und mehr als 90% derer, die suchen, kaufen gar kein Unternehmen, weil sie es am Schluss nicht finden. Und das ist ein höchst ineffizienter Markt. Und das liegt im Wesentlichen darin, dass diese Qualifikation vielleicht nicht so da ist, wie man sich das wünschen würde. Sowohl auf der Seite derjenigen, die kaufen wollen, als auch auf der Seite derjenigen, die verkaufen wollen.
Und meinst du damit die Qualifikation, überhaupt ein Unternehmen zu finden, oder die Qualifikation, bin ich als, also vielleicht finde ich ja jetzt irgendwie 2, 3, kriege aber eine Ablehnung, weil der zu übergebende Unternehmer sagt, du bist nicht qualifiziert genug?
Ich meine vor allen Dingen damit, die eigenen Hausaufgaben gemacht zu haben. Also wenn ich ein Unternehmen kaufen möchte, dann brauche ich eine Finanzierung, wenn ich das nicht selber kaufen kann. Und mit dieser Finanzierung kann ich mich nicht erst auseinandersetzen, wenn ich eigentlich schon den Kaufvertrag unterschrieben habe. Das heißt, am Schluss hast du so Wechselwirkungen, die man sozusagen bedienen muss. Und das ist gar nicht einfach. Gerade in dieser Akquisitionsphase laufen ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig. Und der Verkäufer, für den ist zum Beispiel diese Finanzierung extrem wichtig, weil das Schlimmste für ihn ist, er spricht mit dir, ja, Tim, wir wollen verkaufen, und dann klappt es aber nicht, weil du die Finanzierung nicht hinbekommst. Und dementsprechend gibt es so einen Markt, wo viele eben auch schauen, und das gehört auch dazu, aber eben diese Schritte vorher, die parallel vielleicht auch stattfinden müssen, nicht abgefrühstückt haben. Und deshalb gibt es dann irgendwie 10 Interessenten, aber davon kommt keiner so richtig in Frage, weil der erste schaut einfach mal nur, der zweite kann sich das vielleicht von der Größe gar nicht leisten. Gleichzeitig hat der Unternehmer die Zahlen gar nicht aufbereitet, sondern hat da irgendwie Quatschzahlen reingeschrieben, hat eine Kaufpreisanfüllvorstellung, die einfach nicht passen. Und deshalb ist so dieses, ich sag mal, Schulungslevel auf beiden Seiten einfach der Kernpunkt aus meiner Sicht, warum so viele nicht zueinander finden.
Genau, also das heißt, du sagst, es bräuchte eigentlich mehr Wissen und mehr Kompetenz auf beiden Seiten.
Ich glaube, das ist der Kern, der wirklich eine Veränderung beibringen würde. Weil es macht als Verkäufer auch keinen Sinn, wenn du einen Preis für dein Unternehmen aufrufst, der einfach weit weg von jeder Realität ist. Dann kannst du lange suchen und dann kannst du auch sagen, ja, es ist so schwer, einen Nachfolger zu finden. Aber dann liegt es ja vielleicht gar nicht daran, dass du einen Nachfolger nicht findest, sondern einfach daran, dass du vielleicht eine Kaufpreisvorstellung hast, die einfach nicht passt.
Was bräuchte es? Also wenn du dir was wünschen würdest, was wäre das?
Also ich glaube, Standardisierung ist so ein bisschen auch das Schlüsselwort. Was super wäre, wäre es natürlich, wenn es zum Beispiel standardisierte Kaufverträge gäbe, wenn, ich sag mal, wir so Qualifikationslevel vielleicht auf der Käufer- und der Verkäuferseite haben. Das heißt, ich arbeite gerne mit so einem Reifegradmodell für mich selber, wenn ich mit der Convex zu tun habe. Da gucke ich, wie weit ist derjenige, der hier kaufen möchte eigentlich? Hat der sein Deal-Team schon dabei? Hat der irgendwie ein klares Suchprofil oder sucht er eigentlich nach allen Unternehmen erstmal, weil er sich mit dem Thema auseinandersetzt? Und diese Qualifikationslevel mit einem gewisser Standardisierung, ich glaube, die würden dem Markt sehr, sehr gut tun, weil dann würde er viel effizienter arbeiten können.
In diesem Prozess dieses, also das, was wir ein bisschen festhalten und das, was ich relativ spannend finde, ist, weil das, was ja eigentlich reinkommt, es gibt sozusagen relativ viele Nachfolger oder potenzielle Nachfolger. Jetzt sagen wir stellen fest, sozusagen, es gibt zu wenig Qualifizierte. Wie würdest du das einschätzen? Also gerade in der, ich sag mal, der Veränderung des Arbeitsmarktes, es gibt große Unternehmen, die jetzt quasi auch Stellenabbau betreiben. Ich sag mal, den Menschen, die mit einem guten Abfindungspaket Mitte 40, Ende 40 irgendwie jetzt nochmal in ihre zweite Lebenskarriere einsteigen und so weiter. Da sehe ich sozusagen ein relativ großes Potenzial an potenziellen Nachfolgern, die quasi dann auch nochmal sagen, na, Ende 40, so 15 Jahre habe ich noch vor mir und ich habe irgendwie doch sowieso Lust auch zu arbeiten. Das heißt, ich könnte eigentlich in eine Unternehmensnachfolge gehen. Würdest du das teilen, dass das eigentlich eine relativ spannende Zielgruppe ist?
Auf jeden Fall. Es gibt auch, also nur über die schon stattgefundenen Nachfolgen. Da gibt es natürlich irgendwie Studien auch zu den Alterszusammensetzungen. Der absolute Großteil der Leute, die eine Übernahme anschauen, bewegen sich im Bereich 30 bis 39, also in den 30ern, weil da auch der Rückzahlungszeitraum einfach noch länger ist. Mhm. Aber es gibt sogar welche, die noch in den 50ern Unternehmen kaufen möchten. Auch welche, die es in den 20er tun, wie ich es getan habe. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube aber, was ich besonders hervorheben würde, in der Situation, in der du das du gerade gesagt hast, ne, du kommst irgendwie aus einem Konzern, hast vielleicht eine Abfindung bekommen, da kenne ich recht viele, die das machen und die sehen Nachfolge dann als eine mögliche von ganz vielen Karriereoptionen. Und das ist manchmal ein bisschen irreführend, weil es wird dir nicht gelingen, irgendwie auf der einen Seite eine Gelegenheit herauszuarbeiten und die dann parallel neben einem zweiten Jobangebot zeitgleich für dich zusammenzuführen und sagen, mache ich jetzt das eine oder das andere. Das passt einfach nicht, weil Nachfolge, das lässt sich, also manchmal geht es super schnell, manchmal dauert es ewig. Das ist halt einfach schwer in so Themen zu packen. Und ich sehe Nachfolge nicht als Alternative neben der nächsten Karrierekonzern, sondern wenn man es machen möchte, dann muss man sich dafür entscheiden. Man kann auch weiter angestellt sein, das ist vollkommen okay und währenddessen suchen. Aber es ist sehr schwer, das als Alternative konkret gleichzeitig entscheidungsreif zu kriegen.
Das heißt, eigentlich bräuchte es sozusagen eine Klarheit, es bräuchte eine Klarheit in der Entscheidung. Ich gehe mit dem Abfindungspaket aus der bisherigen Karriere raus. Möchte ich weiter in Richtung Angestelltenverhältnis mich eigentlich bewegen? Oder ist das Thema Unternehmensnachfolge so spannend, dass ich eigentlich für mich ein Setup baue? Ich habe jetzt wirklich, ich fange auch gar nicht an, mich zu bewerben, sondern ich habe jetzt self-funded 12, 18, 24 Monate Zeit, gehe mich ganz bewusst aktiv in den Prozess rein und entscheide mich wirklich für diesen einen Weg. Und im Prinzip braucht es ja quasi dann aus deiner, also nicht sozusagen deiner Aussagefolge, braucht es die klare Entscheidung, Unternehmensnachfolge wird mein Thema. Ich gehe diesen Weg und dann braucht es aber eben auch sozusagen volles Commitment dafür.
Genau. Ich würde dann auch unterscheiden, aus meiner Sicht muss man nicht Vollzeit suchen, sondern man kann auch super suchen, während man angestellt ist. Dann muss man sich vielleicht einen M&A-Berater suchen oder man muss sonst irgendwie was machen. Man muss nicht volles Risiko gehen, dahin gehen, aber man braucht dieses Commitment. Und ich meine, jeder wird auf dem Weg, das wird dir auch so gehen, wenn du dein Startup gemacht hast, da denkt man drüber nach, oh, möchte ich es weitermachen oder möchte ich vielleicht doch was anderes machen? Das ist gar nicht so einfach, sich immer wieder dafür zu entscheiden. Ich glaube, das geht auch jedem so. Aber man muss es wirklich ernsthaft wollen, weil wenn es nicht der Fall ist, dann merkt man es einen Tag vor Unterschrift. Und dann muss man eben doch absagen. Und dann hat man viel Zeit investiert auf seiner Seite, auch Geld und auch auf der Seite der Verkäufer. Und das passiert häufiger, als man das glauben möchte.
Was sind da Fehleinschätzungen, die so ein potenzieller Übernehmer irgendwie, über die er dann stolpert?
Also eine ist eine Fehleinschätzung der eigenen Mobilität. Das ist eine Fehleinschätzung, die ich sehr viel sehe. Man ist irgendwie in den 30ern, man hat vielleicht ein Haus, eine Wohnung und eine Family. Und das bedeutet, man ist weniger mobil. Und wenn ich in München wohne und ein spannendes Unternehmen in Hamburg gefunden habe, dann kann ich das nicht führen, wenn ich dauerhaft meinen Hauptwohnsitz verlege. Und es kommt wirklich sehr häufig vor, dass dann kurz vor Toresschluss der Partner oder die Partnerin sagt, ich möchte das eigentlich gar nicht. Und das ist eine große Fehleinschätzung der eigenen Mobilität. Und die zweite Sache ist auch, glaube ich, des eigenen Muts. Also so eine Nachfolge, da haben wir nicht drüber gesprochen, die geht meistens in dem kleinen Segment, wenn man es selber macht, mit einer persönlichen Haftung einher. Also man setzt das eingesetzte Kapital und wenn das nicht ausreichend ist, dann muss man eben Sicherheiten für die Bank anbieten und das ist auch eine persönliche Haftung.
Wie war das für dich?
Das Schöne war, und deshalb ist das, wenn du in den 20ern bist, dann hast du noch nicht so viel, was du aufs Spiel setzen kannst. Das heißt, meine Ersparnisse, ja, die wären weg gewesen, aber außerhalb meiner Ersparnisse wäre das sozusagen, also da gab es in dem Sinne nichts außer meine eigene Arbeitskraft. Mittlerweile sieht es natürlich anders aus. Da habe ich irgendwie auch ein Einfamilienhaus und solche Themen. Und jetzt würde ich immer zweimal drüber nachdenken müssen. Das heißt, das ist irgendwie das Privileg derjenigen, die noch nicht so viel ansammeln konnten. Aber für mich ist es, ich bin immer nach wie vor persönlich haftbar für die Themen. Und da muss man sich sehr für entscheiden. Das ist ein Risiko.
Ja.
War das als Startup bei dir auch so? Das würde mich mal interessieren. Haftet man als Startup-Gründer?
Das ist ja sozusagen speziell, auch da gibt es ja verschiedene Wege. Ich habe mich sozusagen bewusst immer gegen Investoren entschieden. Eigentlich sozusagen dem gleichen Grund, wie du ihn geschildert hast. Weil für mich Unternehmertum eine gewisse Art von Freiheit bedeutet. Und das musste ich aber für mich erstmal lernen, wie dieser Fächer an Möglichkeiten eigentlich da aussieht. Wir haben einen Tech, also die ersten Unternehmen habe ich irgendwie einfach so gegründet, dafür braucht es kein Startkapital, sondern wir sind einfach losgezogen. Dann ist ein Tech-Unternehmen entstanden und dafür haben wir Kredite irgendwie 150.000 Euro. Für die haben wir privat gehaftet und das habe ich auch einfach so unterschrieben, ohne großartig darüber zu. Also ich habe darüber nachgedacht und habe das gelesen. Habe ich da wirklich reflektiert? Nee. Da bin ich sozusagen vielleicht ein bisschen risikoavers oder nicht avers, aber sozusagen ein bisschen, da gehe ich irgendwie rein und gehe ins Risiko, ohne vielleicht. Vielleicht kann man sagen, risikonaiv, vielleicht ist das richtige Wort. und das ist uns auch danach kräftig auf die Füße gefallen. Also dann war plötzlich Konflikt unter den Gründern, wir kannten uns noch nicht so lange, das Produkt war nicht fertig, das Geld war aber aufgebraucht und plötzlich hängst du da und überlegst dir, müssen wir das Ding eigentlich sozusagen jetzt in die Insolvenz bringen oder was gibt es für Optionen? Und das war dann eigentlich quasi auch der größte Lernpfad, den ich eigentlich für mich so gemacht habe. Wie weit kann man das eigentlich treiben, um das sozusagen durch die Talsohle zu bringen? Und das hat dann am Ende des Tages auch gut geklappt. Wir haben weiterhin gebootstrapped, wir mussten deutlich reduzieren und haben es aber dann quasi irgendwann für einen guten, ganz guten Preis irgendwie verkaufen können.
Super spannend, weil ich finde, das sind auch so zwei Sachen, die mich auch immer wieder umtreiben. Auf der einen Seite denke ich immer, ja, ich könnte ja jetzt auch externe Kapitalgeber aufnehmen und könnte einfach das, was ich jetzt gemacht habe, schon mit größeren Unternehmen wieder machen. Und dann muss ich mich immer wieder selber disziplinieren und sage, Sücke, warum denn? Du hast die unternehmerische Freiheit, die du haben wolltest. Nur damit es größer oder glossier oder was weiß ich ist, muss ich das doch nicht tun. Das ist gar nicht so einfach. Und das finde ich spannend, bei dir zu hören, in der Form, wenn du das sagst, wie du dich über dieses Thema Haftung nachdenkst, weil so denke ich auch in der Form, also im Umkehrschluss. Und ich finde es auch spannend zu hören, wenn du sagst, dass du das da einfach sozusagen unterschrieben hast in der Form, mit dem, was das bedeutet. Ich habe das tatsächlich in der Form ganz anders gemacht. Ich habe mich so genau damit auseinandergesetzt, dass man fast sagen würde, das ist überkandidelt. Also ich habe mir sehr genau angeschaut, was bedeutet es, wenn man Privatinsolvenz gehen würde, wie lange sind die Zeiten, was sind Wohlverhaltensphasen. Nicht, weil es da überhaupt in die Nähe gekommen ist, sondern einfach, damit ich weiß, was das Risiko ist, was ich da einsetze. Und da bin ich jetzt spannend zu hören, ob das vielleicht auch ein Unterschied ist zwischen Startup und irgendwie ETA. Oder ist es einfach uns als Person unterscheidet?
Ja, also das Gute ist ja quasi, dass du bei bestehenden Unternehmen, du kaufst ja quasi das Geschäftsmodell ja schon mit. Das heißt, du kannst relativ gut anhand von Zahlen erkennbar herleiten, dass es sozusagen Umsatz machen wird. So. Damit könnte man sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass du das gegen die Wand fährst, ist ja relativ gering oder auf jeden Fall deutlich geringer als beim Startup. Beim Startup hast du eben diese Phase, dieses Proof of Market. Also hast du überhaupt das, was du da verkaufst, stößt das auf Resonanz? Und verdienst du damit überhaupt 1 Euro oder kannst du das irgendwie relativ schnell in die Tonne treten und dann geht's halt weiter? Und auf der anderen Seite hast du natürlich durch die Innovationskraft einer neuen Idee die Möglichkeit natürlich Märkte zu erobern, die bisher eben nicht da waren und nicht erkennbar sind. Und da kommt ja quasi auch dieses ganze VC-Money her, Venture Capital, dass du einfach wieder finanziert wirst. So. Und das kann auch sehr absurde Größenordnung dann irgendwie entsprechend einnehmen. Das kennen wir, glaube ich, so ein bisschen aus diesen ganzen Rocket-Internet-Bereichen aus Berlin. Und das steht natürlich schon sehr konträr in dem sozusagen vielleicht jetzt wirklich in deinem Weg, der sagt, ich nehme mich sozusagen als Person aus dem Thema raus, dass ich sage, ich muss es irgendwie groß und schön und fancy und ich brauche ein tolles Büro in Berlin und ich muss announcen, dass ich wieder eine große Series A Finanzierung gemacht habe. Und gelingt es mir, mein eigenes Ego hinten anzustellen und zu sagen, nee, mir reicht halt, dass ich ein Industriebeschilderungsunternehmen kaufe, was aber am Ende des Tages sozusagen langfristig gesehen ja eher auf die Erstellung des eigenen Wohlstands und der eigenen Freiheit irgendwie einzahlt, als es quasi der Moonshot aus einem Startup machen würde. Da ist sozusagen die Upside ist natürlich sehr viel größer, weil ich mit so einem Exit einfach dann im Best Case natürlich mit einer signifikanten Summe rauslaufe. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist aber eben relativ gering. Und damit muss man dann irgendwie leider sagen, ich glaube, es gibt für beides irgendwie Vorteile und dann ist es auch wahrscheinlich eine Typensache. In meinem Fall ist es tatsächlich so, ich habe jetzt irgendwie 15 Jahre diesen Startup-Hype, sag ich mal, mitgemacht. Immer schon in dieser Haltung, dass ich eigentlich nicht mit Investoren arbeiten will. Also, dass ich nicht mit Investoren zusammenarbeiten will, weil mir sozusagen, nicht weil die doof sind. Also, es ist ja total super, dass es Investoren gibt, weil die einfach Hightech entsprechend fördern. Aber weil ich nicht der Typ bin für Investoren und weil ich nicht der Typ bin für, ich möchte mich nicht sozusagen sehr kontrollieren lassen. Und dann brauche ich eben eher den Weg und der führt mich jetzt eben zum Acquisition Entrepreneurship irgendwie, ja, das so ein bisschen jetzt zu optimieren, zu sagen, ich guck mal eher, ob ich nicht in Zukunft eher bestehende Unternehmen übernehme und dort Wert schaffen kann.
Jetzt habe ich eine steile These, die mir spontan eingefallen ist. Dann ist vielleicht der Self-Funded Searcher, dem Bootstrap-Venture-Creator, also dem Bootstrap-Startupper, deutlich näher. Und das andere Pendant wäre das Search Fund zum Venture Capital oder extern finanzierten Startup. Da sehe ich gewisse Parallelen. Also es gibt in beiden Welten irgendwie eine Ausdifferenzierung dessen, was man irgendwie vielleicht als Risiko- und Chanceprofil irgendwie oder auch sehen würde.
Ja, das kommt ungefähr hin. Wenn ich jetzt sozusagen auch mehr die Menschen angucke, mit denen ich in den letzten Wochen und Monaten gesprochen habe, dann würde ich sagen, dann genau, also über den Search Fund sozusagen den größeren Hebel zu haben, sich das auszurechnen, zu sagen, dann habe ich irgendwie halt nur 30%, aber von einem Unternehmen, was irgendwie auch wirklich eine entsprechende Größe hat, das kann ich dann irgendwann exiten und so weiter und so fort. Da ist dann die Logik im was will ich denn eigentlich, ist natürlich eine andere, als, ich sag mal, sozusagen bootstrapped oder irgendwie self-funded, wo es dann von der Haltung eher darum geht, wie ist eigentlich ein gutes Leben für mich?
Ja, und was das Risiko angeht, das kann ich jetzt nochmal wieder glänzen mit einem etwas, was ich aus dem Theoriebereich kenne. Die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Startups nach 5 Jahren, das kennen ja, glaube ich, viele, die liegt ja unter 50% oder wenn du dir Quellen anguckst, sogar teilweise unter 25%. Wenn du die Überlebensnachfolge einer Nachfolge anschaust, dann gibt es Quellen, die zwischen 90% und 98% Überlebenswahrscheinlichkeit sprechen.
Wow.
Das ist genau die andere Seite der Medaille. Und das Schöne bei einer Nachfolge ist ja auch, wenn du also das Risiko, was du da hast, ist, du kannst deinen Bankkredit nicht bezahlen, den du aufgenommen hast, im Zweifel, um dieses Unternehmen zu finanzieren. Das bedeutet aber nicht zeitgleich, wenn das eintreten sollte, deine Insolvenz, weil die Bank hat ja kein Interesse, dich als Unternehmen, was vielleicht Geld verdient, aber eben nicht genug, um den Kredit zurückzuführen, in die Insolvenz zu schicken, weil dann haben sie gar nichts gewonnen. Das heißt, du hast immer die Möglichkeit, mit denen theoretisch auch nachzuverhandeln, die Konditionen, die Menge zu reduzieren, die Laufzeit zu verlängern und so weiter. Und all diese Themen sind vielleicht auch anders ein bisschen als beim Startup, die auch dazu führen, dass selbst wenn das Unternehmen nicht die Ziel erreicht, den man sich selber gesetzt hat, dass man aber trotzdem überlebensfähig bleibt, weil die Insolvenz für alle Beteiligten die schlechteste Situation ist.
Die schlechteste Option ist. Würdest du sagen, also hast du Daten zum Vergleich zwischen einer self-funded Suchphase und einer Search-Fund-Suchphase? Also da gibt es ja quasi in der Theorie, müsste man ja auch sagen, gebootstrappte und der VC gehen unterschiedliche Wege und das gleiche jetzt quasi für Acquisition Entrepreneurship. Dass auch da unterschiedliche, ich sag mal, Erfolgsvarianten oder Erfolgswahrscheinlichkeiten eintreten?
Leider habe ich dazu keine Quellen oder keine verlässlichen. Es gibt, was das Thema Search Fund angeht, in Nordamerika sehr gute Quellen, was den Erfolg und diese Wahrscheinlichkeiten und Return of Investment und so ein Kram angeht. Aber es ist sehr schwer, das mit den ETA-Searchern zu vergleichen oder mit den Solo-Searchern, weil die erstens unterm Radar laufen. Das heißt, die werden nirgendwo in der Form so erfasst. Und du hast natürlich eine sehr, sehr hohe Streuung. Also du hast mal super erfolgreiche, du hast mal welche, die vielleicht weniger erfolgreich sind. Und da den ganzen Markt abzudecken, ist auch sehr, sehr schwer. Weil bei Search Fund, wir sprechen viel darüber, aber ich glaube, in Amerika gab es irgendwie bis 2025 684, wenn ich das richtig im Kopf habe, Search Funds überhaupt. Und wenn ich mir angucke, wie viele kleine und mittelständische Unternehmen es alleine in Deutschland gibt, dann ist die Anzahl der Search Funds bezogen auf den Gesamt-ETR-Markt vermutlich kleiner 0,1%. Und das macht es natürlich wieder spannend. Und es ist sehr schwer, diese 99,9% irgendwie zu erfassen. Weil im Zweifel ist ja auch Entrepreneurship to Acquisition, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen kauft, der das vorher übernommen hat, irgendwie eine Bankenfinanzierung, da hörst du gar nichts von, da siehst du nichts von, der Mitarbeiter wird es keinem sagen, du wirst keine Infos über Kaufpreissuche oder sonst irgendwas bekommen.
Ist dein, wie würdest du jetzt, wir hatten da eben schon ein bisschen drüber gesprochen, du gehst jetzt von der Strategie bei dir jetzt davon aus, dass du sagst so, mal gucken, was kommt, das, was mir über den Weg läuft, geht weiter, aber ohne den Druck sozusagen, du musst jetzt weiterkaufen. Wo stehst du in 10 Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im besten Fall bin ich weiterhin Unternehmer, würde ich sagen. Im besten Fall lebe ich weiterhin in der Gegend oder hier fühle ich mich sehr wohl. Vielleicht ist es dann ein bisschen größer als das, was ich jetzt tue. Da habe ich nichts gegen. Aber ich möchte meinen Risiko-Chancen-Ansatz eigentlich nicht verändern, weil diese Notwendigkeit nicht da ist. Ich führe ein gutes Leben. Ich bin mit dem, was ich tue, sehr zufrieden. Ich möchte mich definitiv weiterbilden, habe auch Lust auf Herausforderungen, aber nicht zum Zwecke des Selbstdarstellerischen oder zum Zwecke des es wird größer, zum Zwecke des ist, ich habe davon mehr. Ich bin auch jemand, der selber sehr asketisches Leben führt. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Und ich brauche die unternehmerische Entfaltung und die möchte ich auch weiter haben. Wenn es super läuft, dann freue ich mich, wenn wir vielleicht 2, 3 weitere Unternehmen, vielleicht auch 5 in der Unternehmensgruppe begrüßen dürfen. Und wenn es nicht so gut läuft, dann hoffe ich, dass es einfach so, wie es jetzt ist, weitergeht und ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
Mhm. Das ist ja quasi auch nochmal so ein bisschen seine eigene Grundhaltung zu finden. Ne? Das war nochmal spannend. In der Entscheidung für, ich sag mal, wenn man in das Thema Unternehmertum reingeht, da dann so wirklich zu gucken, was ist denn eigentlich meine Grundhaltung? Ich komme aus der Konzernkarriere, habe irgendwie eine größere Abfindung bekommen, aber was ist denn eigentlich dann so ein bisschen meine Grundhaltung und was brauche ich eigentlich, um jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre auch arbeiten zu können? Und sich davon sozusagen dann auch in der Entscheidung sozusagen beeinflussen zu lassen oder sich dann sozusagen ein bisschen konkreter dafür zu entscheiden.
Das Schöne ist ja, wenn du bei der Nachfolge was machst, dann tust du sogar noch was Gutes. Sowohl für die Umwelt, im Zweifel auch für den sozialen Aspekt und insbesondere auch für Deutschland. Weil letztendlich Unternehmen, die an der Schwelle zwischen Schließen und Weiterführen stehen, die aber dann irgendwie doch weitergeführt werden, da gibt es auch schöne Statistiken, so ein Unternehmensnachfolge sichert im Schnitt 5 Arbeitsplätze. Ein Startup schafft 2 neue. Und das ist natürlich toll, wenn alles stabil ist. Aber im Verhältnis haben wir ein großes Interesse daran auch, dass dieser Kern der deutschen Wirtschaft, nämlich diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, die 98%, irgendwie erhalten bleiben und weitergeführt werden. Und wenn es da nicht so viele gibt, die das machen wollen, können, sollen, ich weiß es nicht, dann ziehe ich da auch so ein bisschen Identifikation oder Sinn draus, dass man die weiterführt.
Ja, ja. Erzähl mir mal ganz kurz noch mal was zu deinem Buch. Also du hast ein Buch geschrieben, Selbstständigkeit durch Unternehmenskauf, die Unternehmensnachfolge aus der Käuferperspektive. Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, du willst ein Buch schreiben?
Das hatte 2 Gründe. Also ich hatte mir das sehr lange schon vorgenommen. Einfach weil ich glaube, dass dieses Material sehr hilfreich ist, um eben diesen Status von ich interessiere mich dafür hin zu einem qualifizierten Käufer, dass da Material sehr entscheidend ist oder zur qualifizierten Käuferin. Und da habe ich gesagt, da möchte ich beitragen. Und das Zweite, da möchte ich auch ehrlich sein, ist, mit der Ausgründung der Convex habe ich auch überlegt, okay, was kann ich natürlich marketingtechnisch machen? Und was ist der bessere Nachweis für die eigene Kompetenz als ein schriftliches Werk darüber? Und dann habe ich gesagt, dann werde ich beide Themen mit einer Klappe schlagen wollen und habe gesagt, dann setze ich mich da mal hin. Es ist ja jetzt auch, wenn du dir das anguckst, ein Buch, was überschaubar von der Größe ist. Also es sind irgendwie 100, 150 Seiten. Es ist so geschrieben, dass man sich irgendwie, ich sag mal, ich weiß nicht, wie lange man braucht, vielleicht 4 bis 8 Stunden, wenn du es lesen möchtest, schätze ich jetzt mal, dass man sich im Urlaub vielleicht mal da hinsetzen kann. Und es ist nicht so harte Kost, dass du da irgendwie in die letzte Excel-Tabelle einguckst. Mhm. Aber dass es eben vielleicht trotzdem bei diesem Qualifizierungsprozess helfen kann. Mhm. Meine Idee dahinter.
Wie ist bisher die Resonanz? Also wie würdest du jetzt sagen, deine Hypothesen haben sich entsprechend bestätigt, dass du darüber sozusagen kommt Traction?
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, man kann das bei Amazon kaufen, aber ich bin da auch sehr freigebig, was das die Weitergabe angeht. Bei mir ist eher um die Vervielfältigung der Informationen darum geht, damit Geld zu verdienen. Also ich weiß gar nicht, was es bei Amazon als E-Book kostet. Das ist, glaube ich, 3,99 oder was weiß ich. Es geht, wie gesagt, nicht darum, Geld zu verdienen, sondern irgendwie Kompetenz zu zeigen und bei dieser Etablierung dieses Nachfolgekonstrukt zu denken. Und ich glaube, da ist das ganz gut angekommen. Interessiert mich auch dein Feedback. Wenn du es gelesen hast, dann
Genau. Gern. Ich würde mal reinlesen. Vielen Dank fürs Zusenden. Ich werde auf jeden Fall reinlesen. Also wie du sagst, ich finde es sozusagen von der Größenordnung wunderbar, dass man das irgendwie auf einer kleinen Reise mitnimmt, am Flughafen die ersten Zeilen liest und dann irgendwie ist das so über die Reise, vielleicht nicht im Urlaub, aber sozusagen über die Reise dann irgendwie so langsam verarbeitet. Genau. Sirke, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit, in sozusagen deine Journey, auch so ein bisschen wirklich aus dieser Konzernkarriere raus ins Unternehmertum, das kontinuierliche ja, wachsen und gedeihen. Also man merkt sozusagen, oder so hört man auch deiner Geschichte ein bisschen an, dass du eben unternehmerisch einfach auch ganz stark gewachsen bist an den Dingen, die du so erlebt hast und die du so meistern musstest. Und irgendwie total schön zu sehen und zu hören, was du alles machst, um das Thema Unternehmensnachfolge eben nochmal wirklich publik zu machen und vielen sichtbar zu machen, dass das eigentlich ein sehr, sehr spannender Karriereweg ist für andere Leute. Ja, sozusagen auch noch auf irgendwie Angebot trifft. Also wir haben einfach ein sehr, sehr spannendes Angebot in Deutschland an spannenden Unternehmen, die da zum Kauf stehen. Daher, glaube ich, ist das gerade eine sehr, sehr gute Möglichkeit, jetzt da irgendwie auch reinzugehen in den nächsten irgendwie 10, 15 Jahren. Daher vielen Dank und genau, du darfst das letzte Wort, ist dir gegönnt.
Danke dir für die Einladung und ich kann aber nur sagen, wer in 2 Jahren Unternehmen kaufen möchte, muss heute drüber nachdenken. Und genau so ist es und genau darauf zahlt eigentlich alles ein, was ich tue.
Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Bypreneur auf Spotify und YouTube und lass gerne eine Bewertung da. Das kostet dich nichts, hilft mir aber enorm, weitere spannende Gäste einzuladen und den Podcast groß zu machen. Bis zur nächsten Folge.